Show gegen Show, der Podcast, in dem zwei TV-Serien gegeneinander antreten und wir beide versuchen herauszufinden, welche ist besser. Ich bin Sina und bei mir sitzt
Francesco.
Genau, Francesco, wenn es dich nicht stört, würde ich anfangen zu erklären, wie die Regeln sind und wie wir auf die Paarung von heute gekommen sind.
Darf ich dich kurz was fragen?
Natürlich.
Was war das letzte Lied im Intro? die letzte Serie im Intro?
Californication.
Das war Californication?
Ja,
okay. Das dachte ich mir schon.
Das dachtest du dir.
Aber ich habe es jetzt irgendwie mit Rolling Stones assoziiert. You can't always get what you want.
Ja, weil
aber das ist
so
nur in einer Folge.
Das ist so ein Haupttitel in der Serie. Kommt immer, glaube ich, in der letzten Folge der Staffel öfters vor.
Ah ja, genau.
Deswegen assoziieren es viele damit.
Okay, genau. Gut.
Okay, aber zu der Show kommen wir mal anders. Heute sind wir bei Friends gegen Simpsons. Die Regeln sind folgende. Wir haben uns vor 1,5 Wochen die Serien zugeteilt. Ich vertrete Friends. Du vertrittst die Simpsons.
Mit Stolz.
Und wie wir überhaupt auf die Paarung gekommen sind, dazu wollte ich noch ein Wort verlieren. Und zwar haben wir uns ganz viele Paarungen überlegt. Es gab Serien, die inhaltlich viel näher beieinander liegen. Zum Beispiel The Office UK gegen The Office US oder sowas wie Scrubs gegen, Dr. House. Und ganz viele solche Dinge. Wir hatten Simpsons auch mit South Park mal überlegt. Friends hätte man auch mit How I Met Your Mother machen können. Genau, jedenfalls waren wir uns dann einig, dass es beides solche Giganten sind, dass wir sie am besten gegeneinander antreten lassen. Und sie haben ja auch Gemeinsamkeiten. Es sind beides so ikonische Serien der 90er, beide in einem ähnlichen Zeitraum gelaufen. Und beide bei uns beiden und Leuten aus unserer Generation auch bis heute noch so stark im Gedächtnis.
Mhm, ja, das stimmt. Ich widerspreche einigen deiner Thesen, aber
jetzt schon.
Also, ich habe vorher im Laufe dieses Gesprächs einigen dieser Thesen zu widersprechen, aber grundsätzlich hast du recht.
Gut, das ist die Geschichte, wie wir drauf gekommen sind. Und weil ich die jetzt vorgestellt habe, würde ich dir mal den Vortritt lassen. Welcher Simpsons-Charakter ist denn der dich am meisten berührt hat?
Lisa, klar. Entschuldigung. Der beste Simpsons-Charakter ist eigentlich, der beste, weil traurigste Simpsons-Charakter ist natürlich Marge. Marge ist eine unglaublich intelligente Frau, die ihre persönlichen Ambitionen aufgegeben hat, weil sie schwanger geworden ist. Also erstmal hat sie sich verliebt, aber ich glaube, das hat noch nicht dazu geführt, dass sie ihre Ambitionen aufgegeben hat. Und dann hat sie die Kinder bekommen. Und jetzt versucht sie sozusagen diese Familie zu managen und lebt eigentlich mit der ständigen Enttäuschung, dass ihr Leben nicht so toll ist, wie sie es sich denn vorgestellt hat. Und die besten Simpsons-Folgen, finde ich, sind die, wo sozusagen diese Enttäuschung von Marge thematisiert wird, und die berührendsten auch, in denen es sozusagen um die Liebe und die Beziehung zwischen Homer und Marge geht und die Challenges, die diese Beziehung sozusagen mit der Zeit trifft. Also eine der berühmtesten Folgen zum Beispiel, und einfach einer auch der besten, wenn Homer Marge ein Geburtstagsgeschenk kaufen will und dann weiß er nicht, was er kaufen will, und dann findet er, eine Bowlingkugel ist eine gute Idee, und dann will er sie gravieren lassen, und dann denkt er sich, ja, klar, also könnte sie gravieren lassen, Marge, aber er kann auch Homer draufschreiben, damit sie weiß, von wem es ist. Und dann schenkt er ihr diese Bowlingkugel und sie ist überhaupt nicht glücklich, und dann geht sie sozusagen aus reinem Widerstand geht sie dann Bowling spielen und lernt Jacques kennen. Ich glaube, er heißt Jacques, und plötzlich guckt man da diese Kinderserie, weil es ist ja eine Trickfilmserie, also gerade in der Zeit sozusagen war Trickfilm noch mit Kindern assoziiert. Die Idee, dass man sozusagen im Fernsehen...
Im Westen,
ja, ja. Ah, was für ein... Sina, ja, du Kosmopolit. Ja, das war natürlich in anderen Kulturen.
Ich will doch nur ankündigen, dass wir zu weiteren Podcasts auch den Themen widmen werden.
Genau.
Also für Asia-Fans, für Anime-Fans.
Genau.
Da kommt noch was.
Letztendlich. Und das ist sozusagen, und plötzlich guckst du diese Kinderserie und da kämpft sozusagen eine Frau mit der Entscheidung, ob sie ist sozusagen schon auf dem Weg zum Date, um ihren Mann zu betrügen. Und das ist wahrscheinlich sozusagen auch ein Grund, warum ich persönlich die Simpsons so gut finde, weil die Simpsons sozusagen die erste Serie sind, die man als Kind geguckt hat und die Erwachsenen auch gut fanden. Weißt du, was ich meine? Man hat das angeguckt, also lange Jahre vor Pixar. Heutzutage ist es sozusagen, ja, dieser Trick ist sozusagen alt. Also man macht Kinderfilme oder Kinderserien, die auch für Erwachsene funktionieren. Und das ist heutzutage ein eigenes Genre. Und die Simpsons waren aber sozusagen mit einer der ersten, die das gemacht haben. Und auch für mich persönlich oder für Leute unserer Generation, Menschen unserer Generation, eine der ersten Serien, die so funktioniert haben. Man hat die sich angeguckt und die Erwachsenen haben zum Teil mitgeguckt oder die großen Geschwister haben mitgeguckt. In meinem Fall war es mein Onkel, der das auch sehr, sehr, sehr gemocht hat. Das war natürlich auch so ein bisschen ein Ritterschlag für den Jungen, für das Kind, der diese Serie gesehen hat und gemerkt hat, dass andere das auch mögen. Und da ist es sozusagen wieder ein Argument, finde ich, für sozusagen die Kunst der Simpsons, dass die Simpsons das als erstes geschafft haben, dass die Simpsons sozusagen etwas sind, was sowohl Kinder genießen können, weil es lustig ist, weil es handwerklich so gut gemacht ist, dass es attraktiv wirkt auf sozusagen auf Zuschauer, was aber auch so intelligent ist, dass auch Erwachsene es genießen können. Und sozusagen diese Dreifaltigkeit würde meiner Meinung nach Friends sozusagen nicht erfüllen. Zum Beispiel, ja?
Da habe ich dir aufmerksam zugehört und jetzt musst du doch austeilen plötzlich.
Und naja, das ist ja hier schon, heißt ja auch hier sozusagen
Show gegen Show.
Show gegen Show, ja, danke. Ich musste nochmal kurz auf den Zettel gucken. Show gegen Show. Genau, also das wäre sozusagen eins meiner persönlichen Kernargumente, warum ich die Serie so gut finde, von dem man aus, glaube ich, auch allgemein ein Argument machen kann.
Okay, den Ball nehme ich auf.
Danke.
Ja.
Danke, weil ich hatte den Faden verloren. Ich wollte noch was anderes sagen, aber es fällt mir gerade nicht mehr
ein. Na gut, dann nimm die Zeit, denk drüber nach.
Jetzt fällt mir diesen einen Nachsatz, den ich noch sagen wollte, darf ich noch sagen?
Auf jeden Fall. Soll ich ihn dann noch reinschneiden und so tun, als wäre es vorher gewesen?
Überhaupt nicht. Das sozusagen, dass man es auch auf verschiedenen Ebenen gucken kann. Das ist sozusagen auch das, was Simpsons mehr meiner Meinung nach hat als Friends. Da kann man jetzt da geht es nicht nur sozusagen um, wie gut man es immer wieder gucken kann, sondern man kann immer wieder Neues entdecken und man nicht nur Neues entdecken, man wächst mit der Serie. Ich glaube, das ist sozusagen das Entscheidende, was für mich Simpsons zu so einem großartigen Sache macht, was Friends niemals schaffen würde. Ich wachse mit der Serie mit und je mehr ich in einer Simpsons-Folge verstehe, desto älter werde ich, beziehungsweise vielleicht auch andersrum. Aber da ist sozusagen eine Verbindung zwischen dem Zuschauer und dem Produkt, ja, das sozusagen mehr ist als einfach nur, ha, ich gucke es mir jetzt an und ich lache. Sozusagen da entsteht im wahrsten Sinne des Wortes eine Beziehung. Und das ist im besten Fall das, was eine Serie erreichen kann.
Okay, jetzt teile ich mal ein bisschen was von dem, was bei mir im Laufe der Friends oder quasi, wenn ich heute die Friends gesehen habe, anders ist als damals, als ich sie angeschaut habe. Und zwar würde ich auf die Charaktere zu sprechen kommen. Was ich an den Charakteren bei Friends immer gemocht habe, und ich meine das überhaupt nicht im Gegensatz zu Simpsons, ich spreche jetzt nur über die Friends als solches, als Produkt. Was mir jetzt nochmal in den letzten Jahren aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob mir das früher immer so bewusst war, aber was mir jetzt in den letzten Jahren nochmal aufgefallen ist, ist, dass die zwar schon alles Archetypen sind, die haben Archetypen in sich, sie sind aber, finde ich, wirklich überhaupt gar nicht eindimensional. Weißt du? Also Ross ist halt zum Beispiel, das ist so der Schlaue aus der Gruppe, ne? Aber er ist nicht so ein alter grauer Professor, der nichts checkt. Er ist jetzt nicht dann so Sheldon, so ein autistischer Überintelligenter, ne? Joey ist der Frauenheld der Gruppe, ne? Aber er ist nicht so ein aggressiver Frauenjäger wie irgendwie Barney bei How I Met Your Mother. Er ist auch ein bisschen ein Dummerchen, er ist auch sehr sympathisch und auch sehr emotional und verständlich irgendwie, ne? Rachel ist zwar eine verzogene vielleicht, ein bisschen so im Wohlstand aufgewachsene, aber sie ist nicht völlig weltfremd. Verstehst du, was ich sagen will? Also die Charaktere haben alle unterschiedliche Seiten an sich. Sie sind nicht so Abziehbilder und Karikaturen, die so sehr aggressiv in diese Richtung reingehen. Und ich wollte es mir eigentlich vorenthalten, aber ein bisschen kommt jetzt doch durch, dass bei den Simpsons, die gehen schon jeweils in ihre Extreme sehr rein. Ich sag nicht, dass es was Schlechtes per se sein muss. Ich möchte einen Unterschied ziehen. Also weißt du, Homer ist halt nicht nur wie Joey ein bisschen schwer vom Begriff, sondern Homer ist zum Teil schon extremst schwer vom Begriff und trottelig. Lisa ist nicht eben so wie Ross, die dann, also Ross hat zwar auch seine so Nischeninteressen hier verteidigt, aber Ross würde nicht gleich eine Partei gründen und dann irgendwie die ganze Schule, die ganze Stadt, ganz Manhattan irgendwie hinter sich scharen wollen. Ne? Also die Friends-Charaktere sind weicher, sie haben mehr andere Ecken kannten, finde ich, anstatt so in die Extreme zu gehen. Was mir gefällt, als ich Friends als Teenager gesehen habe, haben mich eher die Stärken der Charaktere fasziniert. Ja, da war ich, weiß ich nicht, 18, 19, 20, 21. Ich wollte bei Frauen so beliebt sein wie Joey. Ich wollte vielleicht so witzig sein wie Chandler. Und ich nenne jetzt die ganzen Männer, weil ich mich halt mit den Männern identifiziert habe. So habe ich, glaube ich, als Teenager Serien immer nur geschaut, dass ich geschaut habe, was bin ich, wie will ich sein und was kann ich nachahmen. Ne? Mhm. Und dann so intelligent sein wie Ross. Ne? Also die ganzen Stärken der Charaktere haben mich fasziniert. Ich habe wegen denen diese Serie
du geschaut. Wolltest sein wie Ross?
Naja, ich wollte gerade aufzählen, was an Ross das Erstrebenswerte war. Er war halt intelligent. Das könnte man so sehen. Ein Paläontologe, er Doktor, stand promoviert. Auf
Dinosaurier.
Jetzt, Francesco, okay, nicht so abwerten.
Ich möchte das nicht immer so werten. Okay. Ich bin halt der Wertendere von uns beiden,
halt muss
ich
sagen. Brauchen wir auch. Aber, und jetzt kommt's, jetzt wo ich älter bin und die Serie schaue, faszinieren mich sehr viel mehr die Schwächen der Charaktere. Ja, weil ich jetzt nicht mehr, hoffe ich zumindest nicht, auf der Suche bin nach irgendwie Rollenbildern im Fernsehen, denen ich mehr nachahmen will. Aber so meine eigenen Schwächen und Unzulänglichkeiten, wenn ich die im Fernsehen so wiedergespiegelt sehe, ich habe da große Sympathie damit. Also Ross ist eben, dass er immer wieder dann doch was Falsches sagt, alle über ihn zwar nicht fies und bösartig lachen, aber er bringt sich halt in blöde Situationen, muss damit zurechtkommen und schafft es auch, das ist auch okay. Joey eben, wenn er was nicht verstanden hat, auf dem Schlauch steht. Chandler, dass er immer wieder, wenn er über seinen Job redet, ist niemanden tatsächlich interessiert, was er irgendwie tut. Also die Charaktere haben auch alle Schwächen, mit denen man sich verbinden kann, finde ich. Jetzt habe ich wieder nur die Männer genannt, weil bei den Frauen, die haben natürlich auch Stärken und Schwächen. Mit denen verbinde ich mich vielleicht dann auch wieder nicht. Es gibt noch einen spezifischen Charakter, mit dem ich auch ein Problem hatte. Als Teenager? Das vielleicht noch? Von früher und heute?
Zeigt sich, da ist deine ganze Misogynie, weil...
Das
Wort war, glaube ich, falsch.
Ich kann es dir erklären, was es ist. Ich habe zumindest eine Theorie. Und es sind nicht drei Charaktere, die mich damals gestellt haben, sondern eine spezifische.
Eine. So schaut es nämlich aus.
Kannst du raten, welche es ist?
Ja, Phoebe. Du fandest Phoebe scheiße. Du hast Phoebe nicht verstanden.
Woher weißt du das?
Weil das total klar ist, dass sozusagen der einzige Charakter, der irgendwie... Naja,
ich habe lange drüber nachgedacht. Ich
würde auch nicht so aus dem Fenster lehnen, dass sie der einzige Charakter ist, der interessant ist, aber es würde...
Pass auf, anstatt dass du freestylst, ich gebe dir meine durchdachte Theorie.
Ah ja, okay.
Weil ich habe lange drüber nachgedacht. Okay. Warum hat mich Phoebe so gestört? Sogar bis vor kurzem noch, bis ich drüber nachgedacht habe und versucht habe herauszufinden, was ist es. Eine Theorie, die ich habe, ist es, einen selber oft Dinge an anderen stellen, die man sich selber nicht erlaubt. Ne? Man hat ein gewisses Weltbild, man hat ein Selbstbild, man hat ein Menschenbild. Das darf ich, das dürfen andere, so sollte man sein, so sollte man nicht sein. Und es ist oft so, dass wenn man an anderen irgendwie sich an irgendwas anschließt, es einem so unter die Haut geht, was man so nicht ganz erklären kann. Von ersten Moment an mag man diese Charaktere nicht. Ist meine Theorie, dass es häufig daran liegen kann, dass die sich etwas erlauben, was man sich selber nicht erlaubt. Ja, und dass man so das Weltbild hat, wieso darf der sich das erlauben, wenn ich mir das nicht erlauben darf, ohne dass es einem bewusst ist. Aber das ist das Problem. Und Phoebe, was macht Phoebe? Phoebe ist völlig egal, was andere von ihr denken. Sie ist ein sehr freier Mensch. Sie macht einfach das, worauf sie Lust hat. Es gibt diese Folge, wo sie durch den Park joggen geht und sie läuft halt so ganz verrückt. Und am Anfang will Rachel dann mit ihr nicht gesehen werden, findet es ganz schlimm. Ganz am Ende probiert sie es aus und merkt, das macht viel mehr Spaß. Also Phoebe ist ein ganz freier Mensch, eine sehr extrovertierte Person. Und meine Theorie, wenn du sie jetzt schon rückschließen kannst, ist, dass ich mir eben über lange Zeit, also wenn du mal so meine Garderobe anschaust, also wenn du dich so in meinen Kleiderschrank denkst und so die Sachen anschaust, die ich so habe, sind alles sehr, sehr plane Sachen, so alles so wie gedeckte Farben, Töne und sowas. Ich glaube, ich habe schon immer so einen Hang, so eine Sehnsucht nach Extraversion, die hier und da auch seinen Ausdruck findet, also wenn ich zum Beispiel so einen Podcast aufnehme oder so, aber auch so einen großen selbst auferlegten Druck, dann doch nicht zu sehr aufzufallen auf irgendeine Art und Weise. Und ich glaube, dass es das war, was mich an Phoebe gestört hat, dass sie sich das quasi erlaubt hat. Sie hat gemacht, was sie will. Und das ist mir unter die Haut gegangen. Und jetzt, wo ich das mal so reflektiert habe und das so als meine eigene Unzulänglichkeit verstanden habe, mag ich sie plötzlich sehr viel mehr.
Ich meine, das ist so deine Rezeptionsgefühle und Geschichte zu dieser Figur.
Machen wir die Kurve, was es über Friends sagt, dass ich eben, wie gesagt, finde, Friends hat tatsächlich nicht so eindimensionale Charaktere, die sich, und das ist das, was du sogar kurz angesprochen hast, dass Friends das eigentlich nicht hat. Ich finde schon, dass man Friends mit anderen Augen sehen kann, als junger Mensch, als älterer Mensch. Und habe es halt, aus meiner eigenen Perspektive erfahre ich das.
Ich glaube, ein Faktor, der eine unglaubliche Rolle spielt bei Simpsons und wo die Simpsons auch komplett Avantgarde waren, ist halt die Art und Weise, wie sie Geschichten erzählt haben. Man muss dazu sagen, dass man muss da leider sagen, dass sozusagen der Simpsons Writer Room gerade in den ersten Folgen bestand halt aus demselben Typ White Dude, der halt damals irgendwie da gearbeitet hat. Ne? Also sozusagen, das war jetzt nicht sehr divers, aber es hat schon dazu geführt und auch sozusagen, ich glaube, Matt Groening mit seinem Hintergrund als Comiczeichner, auch in satirischen Zeitungen und so, dass die einfach sozusagen sehr stark ihre, was man heute vor allen Dingen sozusagen wahrscheinlich mit South Park assoziieren würde, sehr stark ihre eigenen politischen und popkulturellen Ansichten und Referenzen in die Serie reingeschrieben haben. Und das ist sozusagen, was man auch immer wieder neu entdecken kann bei den Simpsons. Also was ich eben erzählt habe, man kann die Serie sehen und mit ihr wachsen, das war sozusagen auf einer emotionalen Ebene, dass man sozusagen wechseln konnte von den Charakteren, dass man sozusagen als Kind fand man Bart toll, der sich alles erlaubt hat und plötzlich wird man ein bisschen älter und dann findet man Lisa und dann wird man noch ein bisschen älter und dann entdeckt man Marge und Maggie und so weiter und so fort. Aber auch sozusagen, es ist nicht möglich, alle Referenzen in den Simpsons zu verstehen oder zu kennen. Und man kann die Serien gucken und man kann sozusagen Zitate und Referenzen finden bis zum geht nicht mehr. Und das ist ja etwas, was sozusagen heutzutage ganz, ganz viel gemacht wird. Also du kannst ja keine Serie gucken, ohne dass es sozusagen die typische popkulturelle Referenz gibt. Und die Simpsons haben das mit etabliert. Ich würde so, und nicht nur das, also nicht nur sozusagen die Referenzen, die Simpsons fähig sind, auf andere sozusagen Kunstprodukte zu machen, auch die Referenzen, die Simpsons selbst geschaffen haben, sind sozusagen ein Zeichen und dann finde ich ein Argument für ihre Qualität. Und ich glaube auch, dass man da sozusagen, das kann man für Friends jetzt natürlich auch sagen.
Das mache ich dann gleich.
Aber ich finde die so ein bisschen vergänglicher und vernachlässigbarer, die Referenzen, als das, was sozusagen Doe oder nein, was es im Internet alles an sozusagen Weiterführungen und Remixes von sozusagen Simpsons-Szenen, Simpsons-Memes gibt. Also zum Beispiel Homer, der rückwärts in die Hecke zurückgeht, weil er was sieht, was ihm nicht gefallen hat oder so. Genau. Und diese Referenzen bleiben halt bis heute bestehen. Und nicht nur das sind nicht einfach nur irgendwelche Memes, die sich sozusagen im Internet verteilt haben. Das sind Sachen, die Leute sich genommen haben und wieder benutzt haben, um neue Kunst zu schaffen. Also es gibt sozusagen zum Beispiel das Comicbuch Bart Kira. Ich weiß nicht, ob du Bart Kira kennst.
So wie Akira?
Wie Akira.
Großartiger Film.
Es ist das Comic Akira mit Simpsons-Charakteren gezeichnet und jede Seite ist von einem anderen Künstler. Das heißt sozusagen, verschiedene Künstler haben jeweils eine Seite beigetragen zu einem Comic, das die Geschichte von Akira erzählt, aber mit Simpsons-Charakteren. So. Und das macht die Simpsons sozusagen zu so einem besonderen Phänomen, meiner Meinung nach.
Du hast völlig recht. Simpsons ist bis heute eben ein Begriff. Jeder kennt bestimmte ikonografische Bilder, Memes etc. aus Simpsons. Aber auch aus den Friends sind Sachen übrig geblieben und Sachen, die sehr geprägt haben. Also wenn du dich ein bisschen zurückversetzt in die 90er, was war das für eine Zeit? Und was war es, wo man Friends-Referenzen benutzt hat im Alltag? Es war nicht nur How You Doing, das ist natürlich ein netter kleiner Joke gewesen. Aber es waren auch wichtigere Sachen, es waren auch größere Sachen. Und da hole ich jetzt ganz weit aus. Also die Geschichte von Männlein und Weiblein, ja, die hat ja sehr viele Ikonen und Archetypen und geprägt. Also angefangen.
Oh Gott, bitte nicht. Ross und Rachel, bitte nicht.
Genau, du erinnerst
bitte
dich.
Bitte nicht.
Du erinnerst dich und du weißt bis heute, was Ross und Rachel bedeuten soll. Und das wusste damals auch jeder. Das wusste jeder. Und quasi die Beziehung zwischen zwei Menschen, ja, dann gab es von Adam und Eva, die gab es von Roman und Julian, es gab tausend verschiedene Arten und Weisen, das zu benennen. Aber es ist immer, ich finde immer, eine große Kunst ist, eine Adaption davon zu prägen.
Adam und Eva, Romeo und Julia und Ross und Rachel.
Entschuldigung.
Sorry, Entschuldigung.
Wenn es nicht so heraussticht, dann geht es vielleicht subtil irgendwie so dritte Bewusstsein rein und bleibt dann auf höherer Ebene dadurch verankert.
Okay.
Was ich sagen will, ist, dass das Ross und Rachel Phänomen schon durchaus eins geworden ist, mit dem man andere Dinge beschrieben hat. Man hat in jedem Freundeskreis, auch in deinem, auch in meinem, gab es Personen, die man dann so als Ross und Rachel bezeichnen hat. Ne? Das ist eine ganz bestimmte Art und Weise von Beziehung gewesen. Heute sagt man On-Off-Beziehungen dazu aus, also eine Never-Ending-Story. Und das ist schon sehr prägend gewesen. So, dass in anderen Serien dann auch immer drüber geredet. Da wurde auch verglichen, sind das jetzt die Ross und Rachels aus dieser Serie. Und interessant dabei ist, weißt du eigentlich, wie lange Ross und Rachel zusammen waren?
Ja, nicht so lange. Die sind dann irgendwann zusammengekommen und dann waren sie wieder auseinander und dann gab es irgendwie diese Ross und Rachel sind nur Friends-Phase, die, glaube ich, für irgendwie in der Serie eine Rolle gespielt hat. Aber die waren wahrscheinlich nicht so lange zusammen.
Von 10 Staffeln waren sie nur eine Staffel zusammen, tatsächlich.
Okay.
Was überrascht, ne? Und trotzdem ist irgendwie die ganze Serie drumherum aufgebaut. Also dieser Ross und Rachel-Archetyp, würde ich sagen, ist ein einflussreicher gewesen, der auch bis heute noch als Referenz funktioniert und über so einen Joke, über ein Meme hinausgeht. Also eine Art von Beziehung zu Brandon, finde ich nicht schlecht.
Ja.
Ist für einen Writer
schon
ein Accolade.
Ist
also finde ich nicht so schlecht.
Natürlich kaputt gemacht dadurch, dass Rachel dann mit Joey zusammenkam, irgendwann in der letzten Staffel.
Darüber schweigen. Bei dir schweigen wir über 20 Staffeln. Also gib mir auch was.
Ich fürchte über 20 Staffeln.
Ich werde mal ein bisschen weniger hochtrabend, ein bisschen kleiner. Die Rachel-Frisur war auch The Rachel. Kassenschlager, auch eine Prägung in den 90ern. Und wenn wir bei Rachel sind, jetzt kommt gleich das nächste, womit ich deinen Mind blown werde, was du mir wahrscheinlich nicht glauben wirst. Und zwar, hast du das Starbucks-Logo im Kopf?
Ja, das ist die Meerjungfrau.
Diese Frau, ne?
Ja, Meerjungfrau.
Bisschen ähnliche Frisur wie Rachel.
Nein, überhaupt nicht.
Welche Farbe hat das Starbucks-Logo?
Es ist grün.
Wie heißt Rachel mit Nachnamen?
Rachel Green.
Warte, es geht weiter.
Okay.
Hast du irgendwo auf der Welt schon mal den Namen Chandler gehört? Außer bei Friends. Nee, hast du nicht.
Keine Ahnung.
Glaubst du, es ist Zufall, dass sie diesen Namen benutzt haben? Nee, irgendwas haben sie sich gedacht dabei. Woher kommt der Name Starbucks? Warum heißt es so?
Keine Ahnung.
Das heißt so nach dem Charakter in Moby Dick. Starbuck.
Ja, Starbuck. Okay.
Wie heißt das Kapitel 119 von Moby Dick?
Chandler?
The Candles.
The Candles.
Wie heißt im Altenglischen jemand, der Candles herstellt?
Chandler?
Genau! Kann es Zufall sein?
Kann es Zufall sein? Ja.
Genau, also ist Friends nur ein Starbucks-Werbekick? Nee, okay, das ist natürlich, ob da was dran ist, weiß ich nicht. Ich vermute auf jeden Fall. Was ich sagen will, ist was ich ernsthaft sagen will, ist, Friends ist, vorher haben Serien oft in Wohnzimmern und in Pubs stattgefunden. Ne? Also dieses so im Café abhängen, was auch in den 90ern gleichzeitig so bekannt geworden ist und groß geworden ist und wo diese ganze Kaffeekette Starbucks den ganzen Boom aufgebaut hat mit, behaupte ich, ist etwas, was Friends mit sozialisiert hat.
Wenn das der Fall ist, dann ist Friends die schrecklichste Serie, die es jemals gab. Wirklich, ich wusste das ja gar nicht. Die sind schuld an dem Scheiß.
Ja.
Also, du hast mir gerade erklärt, dass die Friends Starbucks erfunden haben.
Genau. Entweder hat Starbucks Friends erfunden, was die eine.
Das ist eine geile
Kunstböse. Genau, das ist der.
Das ist ja
das
super.
Das ist der Aluhut.
Das ist ja genial.
Dass Starbucks dahinter steht, wie vorhin bewiesen. Nee, oder was ich eigentlich sagen wollte, ist, Friends dadurch, dass es so starkes Identifikationspotenzial hatte. Und nicht nur Potenzial, sondern dass es auch passiert ist, aus meiner Erfahrung heraus und auch, glaube ich, so wie du es ja gesagt hast, in der Diskussion von Friends bei vielen Leuten heraus, hatte es auch so eine große Strahlwirkung auf die Leute, was halt als cool und irgendwie nachahmenswert gilt. Und deswegen war so meine Hypothese, dass dieser Boom vom zweiten Wohnzimmer, auf dem Starbucks basiert, dass der durch Friends mitentscheidend so angestoßen worden ist. Und das ist aber nicht der einzige Boom und die einzige Veränderung. Und das ist jetzt das, wo ich diesen Artikel her habe. Was man, wie gesagt, ob das jetzt gut oder schlecht ist für Friends, sehen wir wahrscheinlich unterschiedlich, aber ich finde, das spricht einfach für den Einfluss. Ne? Es ist ein Artikel aus einem tatsächlichen Fachblatt, Journal of American Studies, mit einem auch nicht unbedeutenden Impact-Faktor, auch keinen bedeutenden, aber nicht unbedeutenden.
Entschuldigung, ich versuche Sina gerade ein bisschen Bier zu geben und er hatte noch Wasser
im Glas. Ich nehme es dankend an. Und sie schreibt, dass Friends die Idee der Familie in den USA verändert hat. Dass durch Friends quasi dieser Idee von WGs dass so das verstärkt wurde, dass es quasi nach Friends im Laufe, im Zuge von Friends sehr viel mehr WGs entstanden sind in den USA, dass es diese Idee, dass es nicht nur die Familie gibt, die quasi der Kernpunkt ist, mit dem man halt geboren ist, sondern diese Idee von, ich kann mir meinen Kern auch suchen, ich kann mir den auch aussuchen, ich kann auch eine neue Familie finden, dass das durch Friends auch so vorgelebt und dadurch mit angestoßen und mit verändert worden ist. Dass diese Beziehungen in Friends dann auch diese Freundschaftsbeziehungen, also eine Sache, wodurch die so in den Vordergrund rücken, diese Freundschaften, dass die eben nicht nur Freundschaften sind, sondern darüber hinausgehen, ist auch, wenn du thematisch so die Storylines bei Friends mal wieder anschaust, was da passiert, dass so die Freundschaften sehr häufig die Dramaturgien und die Rückschritte und Fortschritte und die Konflikte haben, die normalerweise in Beziehungen im Fernsehen gezeigt werden. Ich habe da mal einen Ausschnitt mitgebracht, hör dir den mal an, das ist...
Moment, Ausschnitte? Es gibt Ausschnitte? Du hast einen Ausschnitt dabei? Ich habe keinen Ausschnitt dabei. Niemand hat mir gesagt, dass man Ausschnitte mitbringen kann.
Ich brauche auch ein bisschen Munition.
Ich finde das ein bisschen unfair.
Okay. Hör mal rein. Situation ist folgende. Joey war gerade ausgezogen bei Chandler, weil er jetzt erstmal Geld hatte und dachte, er muss selbstständig werden. Chandler hat sich währenddessen einen neuen Mitbewohner gesucht.
Whose eggs do you like better, his or mine? Huh? Well, I like both eggs equally.
Oh, come on.
Nobody likes two different kinds of eggs equally. You like one better than the other, and I want to know which.
Well, what's the difference? Your eggs aren't here anymore, are they? You took your eggs and you left. Did you really expect me to never find new eggs?
Genau. Eifersucht. Der Neue. Der Ex. Der Vergleich. Er will ihn zurück. Diese Beziehungsdramen sind bei Friends immer wieder in den Freundschaften geschehen, die da. Und was ich glaube, was da passiert ist, dass Freundschaften dadurch auf so eine Ebene gehoben werden, die eben noch so eine größere Wichtigkeit hat. Also auch das mit Ross und Rachel und so. Wie gesagt, würde man denken, dass das eins der dominierenden Hauptthemen und eins der dominierenden Dinge ist, die passieren bei Friends, aber es ist nur eine Staffel lang tatsächlich eine Beziehung gewesen. Die meiste Zeit über sind diese beiden Personen, diese beiden Charaktere auch Freunde gewesen. Und es war, wenn du eben die Szenen anschaust, sie hatten quasi immer dann, wenn sie nicht zusammen waren, sind sie nicht wie in anderen Serien, da ist immer so der Vergleich zu Sex and the City zum Beispiel, da gab es auch so eine On-and-Off-Sache mit Carrie Fisher und diesem Mr. Big oder was. Und immer wenn die beiden nicht zusammen waren, quasi, weißt du, all die ihre Freundinnen haben gesagt, ah, der zerstört dich und sie hat ihn gehasst und geliebt und sie haben sich eigentlich schlechter getan und hatten so ein sehr toxisches Verhältnis zueinander. Bei Ross und Rachel stand die Freundschaft in den meisten Zeiten dieser ganzen Serie immer irgendwie über der Beziehung sogar. Also es wurden nie die Freundeskreise tatsächlich gesplittet. Und so ist es bei den ganzen anderen auch. Also Friends hat das Thema Freundschaften auf ein sehr, sehr hohes Podest gestellt und es mit großer Wichtigkeit behandelt. Und ja, was mich irgendwie berührt hat, glaube ich auch beim Zuschauen.
Okay, den Punkt gebe ich dir. Nein, das ist tatsächlich, also mir fällt jetzt auch keine Serie ein, die vorgelebt hat, die diese Art von Beziehungskonflikten in Freundschaften vorgelebt hat. Sozusagen im Fernsehen waren diese Art von Konflikten, diese Art von Eifersucht oder Enttäuschung oder Ansprüche, die man an andere Leute hat, sozusagen immer die Enttäuschung und die Ansprüche einer Liebesbeziehung. Und die Freunde waren immer eher so Aushelfen, Zuhörer, und selbst wenn es da mal irgendwie Probleme gab, dann waren die so ein bisschen basic. Ne? Mir fällt jetzt keine Serie ein, wo das sozusagen anders ist. Mir fällt auch hinterher keine Serie ein, wo das so ist. Also ich würde sozusagen schon zugestehen, dass zum Beispiel, dass das etwas ist, was Friends maßgeblich unterscheidet von How I Met Your Mother. Genau.
Genau, und das kann man einfach mal so stehen lassen. Es ist nur etwas, was mich berührt hat und was ich finde auch in Friends so ein bisschen einzigartig ist. Ne? Was sie durchgezogen haben, was ja, wenn man den Titel der Serie anschaut, Friends, ja, vielleicht schon im Konzept mit drin gestanden ist.
Mhm.
Wahrscheinlich Absicht gewesen.
Interessant auch, dass alle Charaktere, bis auf einen, eigentlich aus in der einen oder anderen Form zerrütteten Familienverhältnissen kommen. Also Ross ist sozusagen, Ross' Ehe ist gescheitert, Rachel kriegt kein Geld mehr von ihrem Vater.
Phoebes Familie
ist irgendwie weird. Ihre Schwester,
die ist ganz, ganz tragisch.
Ihre Schwester Pornografie. Aber die kriegt dann ja später eine Familie, weil sie kriegt ja die Kinder von ihrem Bruder.
Mhm.
Weird. Und Monika
wird von ihren Eltern vernachlässigt und ist immer nur,
war immer,
die lieben ihren Sohn.
War immer dick deswegen, genau, und ist dann heiß geworden. Schwieriges Narrativ. Und Und
nicht das einzige Schwierige.
Nicht das einzige Schwierige. Darüber können wir vielleicht auch noch, vielleicht müssen wir auch gar nicht drüber reden, das ist so frustrierend.
Aber, ja, ich muss leider.
Aber, und Joey kommt aus so einer bisschen, oberflächlichen italo-amerikanischen Familie, wo Emotionen auch nicht so eine richtige...
Genau, und es kommt auch später noch was raus zwischen seinen Eltern und so, ne?
Ah ja, was kommt da raus?
Ach, da ist auch nicht alles so gut gelaufen, wie er sich mal vorgestellt hatte zwischen den Eltern. Die verheimlichen ja ihm dann,
Dass sie getrennt sind?
Ja,
oder
ja,
so?
Ja, genau.
Ah ja, genau. Genau, so. Und das ist natürlich eine großartige, Voraussetzung, um eine Serie über Freundschaft zu drehen.
Finde ich auch. Okay, jetzt habe ich einige so positive Sachen. Ich habe immer noch im Hinterkopf die ganze Zeit, ich schiel da schon dauernd drauf. Es gibt auch so die große Beichte, will ich sie fast nennen. Quasi das größten Problems, was ich so mit Friends habe. Hast du vorher noch was, um mir Zeit zu geben, was du über die Simpsons erzählen hast?
Nein, ich stoße die ganze Zeit nur ans Mikrofon und ärgere mich, deswegen gucke ich so, als ob ich Bauchschmerzen hätte. Okay. Tut mir leid. Was man, glaube ich, bei den Simpsons noch nicht vergessen darf, die Simpsons erklären uns auch so ein bisschen, sind auch so ein schöner Maßstab für unsere Welt, für die Welt, in der wir leben und für die Dinge, die jetzt normal sind. Also die Simpsons waren kontrovers. Die Simpsons in ihrer Anfangszeit, Leute haben protestiert gegen die Simpsons. Die Leute waren der Meinung, ich meine Amerika, ja, USA, es gibt irgendwie viele Nutjobs, viele komische Leute, aber die Leute waren der Meinung, dass die Simpsons mit ihrer Art von Humor und ihrer Art, die amerikanische Familie darzustellen, die amerikanischen Familienwerte unterwandern. George H. Bush, also Bush der Ältere, hat die Simpsons in einer politischen Rede erwähnt und hat gesagt, lassen Sie uns daran arbeiten, dass unsere Familien sehr viel mehr wie die Waltons sind und sehr viel weniger wie die Simpsons. Also eine größere Adelung kann man eigentlich, also mich hat kein amerikanischer Präsident, ja, ich gebe mir Mühe. Aber
noch,
ja. Aber hat ja recht und ich glaube, dass da sozusagen nochmal der Unterschied kommt zwischen Bekanntheit und sozusagen Zitierbarkeit und tatsächlicher Wirkung und nennen wir mal sozusagen Erreichen des Mainstreams, dass da nochmal sozusagen ein Unterschied ist. Also wie das auch ernst genommen, wie diese Serie auch ernst genommen und rezipiert wird von den Leuten, für die es eigentlich gar nicht gemacht ist und die, oder die sogar durch diese Serie kritisiert werden. Ich glaube, das ist, und genau, und den Punkt, worauf ich wollte, ist, wenn man sich heute Simpsons-Folgen anschaut, denkt man sich, was war denn denen ihr Problem? Weil wir halt South Park haben in der Zwischenzeit und halt fucking Family Guy haben in der Zwischenzeit. Und in derselben Tradition irgendwie, glaube ich, jetzt heutzutage so Sachen wie BoJack Horseman oder fucking Rick and Morty, ja? Und deswegen wirken die Simpsons total zahm in dieser Hinsicht, aber sind sie es natürlich nicht. Sie haben sozusagen das Tor aufgestoßen für all diese anderen Serien. Und ich bin da einfach auch persönlich sehr glücklich drüber, weil ich diese Serien alle geguckt habe. Genau.
So, Francesco, das war jetzt... du weißt gar nicht, wie gut diese Überleitung war.
Super, ich dachte, ich habe jetzt zu viel gesagt.
Nee, das war einzigartig, das war sehr gut. Und ich stimme dir in all dem zu. Und da kommen wir jetzt zum dunklen Kapitel.
Weil du ein Woker-Dude bist. Ist das Problem?
Ich tue mein Bestes. Schauen wir.
Okay.
Es gibt eigentlich mehr Themen. Es gibt eigentlich zwei, drei Themen und ich möchte mich auf eins davon fokussieren. Weil ich finde, ein anderes, was zwar wichtig ist, aber so hardcore selbsterklärend, dass man gar nicht lang drüber reden muss. Also die Diversity by Friends, das mitten in Manhattan, ein Haufen
auch,
rein.
Auch bei Simpsons ein schwieriges Thema, Entschuldigung.
Ja, aber ich rede über mein Thema. Dass da mitten in Manhattan diese ganzen weißen Männlein und Weiblein sind in einem Café, wo auch nur weiße Menschen unterwegs sind, in Arbeitsplätzen, wo es nur weiße Menschen gibt.
Immerhin ein Europäer.
Ist schon damals irgendwann zum Thema geworden. Ist jedem bewusst, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es noch jemanden gibt, dem nicht aufgefallen ist, dass Friends wahnsinnig weiß ist.
Ach, hatte deswegen Ross dann eine schwarze Freundin?
Ja, die hat er dann zugeschanzt bekommen,
okay.
Weil sie dann nach 7 Staffeln gemerkt haben, dass es vielleicht doch seltsam ist, was da passiert.
Die ist Token.
She is Token, yes. Genau, das Thema, das ist so, da habe ich nichts dazu zu sagen, das ist nichts Neues, das brauche ich nicht diskutieren. Es gibt ein anderes Thema, was ich schwieriger finde, weil mir das damals nicht bewusst war. Wir haben schon sehr viel über dieses Identifizieren, Nachmachen, Nacheifern und dadurch so einen kulturellen Einfluss haben, einen soziokulturellen, so darauf, wie sich Menschen verhalten. Und wie gesagt, ich stelle mich als 20-Jährigen vor. Ich habe, zwischen 16 und 21-Jährigen habe eben Friends geschaut. Wer waren meine Vorbilder da, wie ich sein wollte? Das waren Chandler, Joey und Ross. Jetzt haben die drei leider eine Art von Humor gepflegt. Ich habe sehr viel von denen nachgemacht. Ich habe quasi auch so in der WG wohnen wollen. Ich habe auch, so wie die diese Sessel haben wollen, auf denen die gesessen haben und ihre Serien angeschaut haben. Ich habe die Pizza hin und her schmeißen wollen wie die. Ich habe Kicker gespielt. Ich habe einfach so emuliert nachgemacht, was die vorgemacht haben, um möglichst witzig zu sein. Ich spiele dir noch eine Szene vor. Was da los ist, ist, dass Joey, Chandler und Ross bei einem Freund von Phoebe, der Polizist ist, mit im Wagen sitzen. Mhm. Ross sitzt vorne, Chandler und Joey sitzen hinten.
Oh, what, like you're Mr. Cop?
Hey, I'm more cop than you two.
How do you figure that?
Hello, I'm in the front seat, okay? I'm Gary's partner.
You know, when you say partner, it doesn't sound cop, but it sounds gay.
Diese Art von Humor, dieses Haha, du bist gay, ist nicht nur einmal bei Friends vorgekommen. Es zieht sich leider ziemlich hart durch.
Die homophobe Geschichte von Friends.
Das zieht sich durch. Und das habe ich jetzt gemerkt beim Zuschauen. Ich habe quasi dieses gesehen jetzt nochmal in den letzten Jahren und habe jedes Mal so, weißt du, so cringe, so sehr unangenehmes Gefühl gehabt, wenn diese Witze gekommen sind und habe mich über Friends echauffiert. Dass es überhaupt so gewesen ist, dass es seltsam ist, dass es überhaupt so war. Und wie bei Phoebe habe ich aber ein bisschen länger drüber nachgedacht, warum mich das so spezifisch stört, das ist, warum es mir so unter die Haut geht. Und was ich entdeckt habe, ist, dass ich als 20-Jähriger eben nicht nur die WG emuliert und nachgemacht habe, eben nicht nur Joey's How You Doin' versucht habe nachzumachen, ich habe auch so eine Art von Humor nachgemacht. Und deswegen ist es, wenn ich heutzutage eine Friends-Folge anschaue, es ist nicht nur Wut darüber, dass die Friends es gemacht haben, nicht nur Wut und Ärger darüber, dass die Gesellschaft damals quasi es okay fand, solche Witze zu machen, es ist nicht nur Friend-Charm über Friends, es ist auch reine Charme darüber, dass ich weiß und irgendwo quasi mich dran erinnere dadurch, dass ich auch so eine Art von Humor gepflegt habe.
Wir alle. Also ich meine, wann haben wir Friends geguckt? Irgendwann in den 2000ern?
Ja, also ich glaube zwischen, 16 und 21.
Genau, also war ich bestimmt ein Spack, der irgendwie gay gesagt
hat. Genau. Dieses aber, haha, du hast gerade was Gayes gesagt. Und das ist leider, und ich meine, ich bin hier, um Friends zu verteidigen und zu sagen, wie gut es ist, aber ich komme nicht drum herum, auch das anzusprechen, dass das Friends leider auch vorgemacht hat und auch, glaube ich, jetzt nicht erfunden hat, überhaupt gar nicht, aber weitergetragen hat und verstärkt hat, weil viele Leute Joey nachgemacht haben, weil viele Leute Chandler nachgemacht haben und dann auch diese Art von Humor nachgemacht haben. So, aber du kennst mich, kein Thema ist so einfach, ne? Es hat immer mehrere Seiten. Nichtsdestotrotz, wo ich das jetzt hier in den Vordergrund rücke und quasi so ausführlich auch berichte, würde ich jetzt trotzdem nicht unterschreiben, Friends is homophobic, weil Friends auch andere Seiten hat. Friends hat auch in verschiedenen Arten und Weisen und Beziehungen, die davor gelebt werden, auch Sachen ins Fernsehen gebracht, die da noch nicht so gewöhnlich waren. Zum Beispiel gleich von Anfang an, du weißt, warum Ross nicht mehr mit seiner Frau zusammen ist. Ne? Carol ist lesbisch, lebt in einer lesbischen Partnerschaft, ist die ganze Serie über da. Ne? Und das ist völlig normal. Es gibt sogar eine Folge, in der ihre Hochzeit gefeiert wird. Und die wurde in den USA sogar in, ich weiß nicht, ob es ein oder mehrere, aber zumindest auf jeden Fall mindestens einem Bundesstaat, wurde diese Folge nicht ausgestrahlt. Das war in den 90ern. Was ziemlich abgefahren ist. Das andere Beispiel, du hast auch vorhin schon erwähnt, ist, Phoebe trägt die Kinder ihres Bruders aus. Auch nicht das Allergewöhnlichste, was so passiert, ne? Also genau, Friends ist auch nicht so einseitig. Es ist nicht so, dass es nur eine Seite zu der Story gibt. Es ist auch der Hauptproducer von Friends, den David Crane, lebt auch in einer offenen, also schon auch damals, offenen homosexuellen Partnerschaft. Ne? Also es ist nicht ganz so ein einfaches Ding. Es ist nicht, ich würde nicht sagen, Friends ist homophobic, aber es gibt in Friends Sachen, die da vorkommen, die mir wehtun beim Zuschauen, die ich unangenehm finde, die heute nicht mehr so gemacht werden würden. Und die wollte ich einfach mal so rauslegen.
Das wäre jetzt mein Stichwort, über Apu zu reden, aber das mache ich nicht. Das ist mir zu anstrengend. Ich weiß es auch nicht genau, wie die Kontroverse geendet hat, aber sozusagen...
Sie hat nicht geendet.
Sie ist noch da, die Kontroverse lebt noch.
Weil...
meines Wissens haben sie doch gesagt, sie wollen ihn nicht aus der Serie rausschreiben.
Das sowieso nicht, ja. Genau. Aber sie haben sich auch leider nicht sehr gut angestellt, nachdem sie mit den Vorwürfen konfrontiert worden sind.
Also Apu ist das absolute Klischee und Abziehbild eines indischen Migranten in Amerika. Wie soll man das ausdrücken? Apu ist das Gegenmodell zu Aziz Ansari. Aziz Ansari, Stand-Up-Comedian, Master, Schauspieler und Drehbuchautor und Producer von Master of None. Wenn der sozusagen einen indischen Migranten in Amerika repräsentiert bei seiner Existenz, dann ist Apu das genaue Gegenteil. Apu ist sozusagen ein Klischee. Er hat einen super starken Akzent. Er wird dann zwangsverheiratet. Und er kriegt irgendwie 12 Zwillinge oder so. Es ist alles irgendwie so ein bisschen weird. Und das, wo irgendwann ist dann sozusagen, ist man auch, sind die Leute halt auch, oder ist irgendjemand drauf gekommen, dass das auch doch ein bisschen problematisch ist, dass die Simpsons-Macher das doch bitte irgendwie ansprechen könnten. Und die Reaktion war eher, und sozusagen Apu wird natürlich auch noch von einem super weißen Typen gesprochen, also mit super weiß mache ich jetzt einfach ein weißer Dude. Und die Reaktion der Simpsons-Macher war meiner Erinnerung nach eher so, ja mei, genau. Das ist halt der Apu. Der war schon immer der Apu und ist ja eigentlich ein guter Charakter und so. Das ist ganz interessant, aber das ist ja was jeder Serie passiert, dass sozusagen die Serien, die einmal Avantgarde waren, plötzlich eingeholt werden von der Zeit. Und während sie sozusagen Anfang der 90er mit dem dieser Parodie auf dieser Satire auf das amerikanische Familienbild irgendwie kontrovers sein konnten und punkten konnten und irgendwie auch progressiv sein konnten, ist natürlich in heutigen Zeiten, wo es irgendwie auch um Fragen der Repräsentation geht für viele Leute, sind die halt ziemlich verloren. Was aber halt auch damit zu tun hat, was die Simpsons halt heute sind. Und das ist halt, die Simpsons sind halt eine Cash Machine. Die Simpsons existieren nur so lange, weil die Simpsons so toll sind, wie ich es eben beschrieben habe. Ja, die Simpsons sind sozusagen ihr eigener. Die Simpsons, das ist sowieso das größte Argument für die Großartigkeit der Simpsons. Die Simpsons sind so großartig, dass sie sich selbst zerstört haben. Dass sie sozusagen nicht sterben konnten. Und weil Fox sozusagen die Simpsons
nicht sterben lässt.
Nicht sterben lässt. Und es ist ja nicht nur sozusagen die Simpsons, es ist ja genau das, was ich gemeint habe, die Meme-Haftigkeit der Simpsons. Es gibt alles. Es gibt Comics, es gibt Merchandise, es gibt einen Film, es gibt Videospiele, es gibt Computerspiele, es gibt fucking Handyspiele. So wirklich der letzte menschenverachtendste dumm machende Candy Crush Scheiß mit Micropayments, wo du durch Springfield läufst und dir was irgendwie dein Springfield zusammenbaust. Ich habe es mir gar nicht aufgeschrieben, ich habe da auch was recherchiert, ich habe vergessen, wie viel Geld das Ding ist. Dieses Spiel hat irgendeine perverse Summe von Geld gemacht, die ich mir nicht aufgeschrieben habe, weil ich dachte, das will ich jetzt nicht aufschreiben. Weil sie obszön ist, genau. Und deswegen ist das halt scheißegal. Deswegen ist den Leuten, die Simpsons machen, das muss man leider einfach so sagen, sind die Simpsons halt scheißegal. Und genau, und das ist den Simpsons vorzuwerfen, sie wären irgendwie unsensibel, ist wahrscheinlich in der Zwischenzeit ein bisschen so, als würde man der Bild-Zeitung vorwerfen, sie ist unsensibel. Sozusagen, ja, mei. Also die Bild-Zeitung würde wahrscheinlich, bei der Bild-Zeitung wäre es natürlich so, ja, das ist halt unser Job. Und bei den Simpsons ist halt einfach so, wie viele Leute gucken die Simpsons? Okay, ist uns egal. Staffel 32, neuer Vertrag, zack. Ja, nochmal 28 Folgen oder so.
Gut. Dann setze ich jetzt auch zu meinem letzten Punkt an.
Okay.
Also, ich hole ein bisschen aus dafür. Beim Fernsehen schauen, so ja. Generell.
Ja.
Was macht das Fernsehen schauen mit einem, wenn man so Fernsehen schaut? So in deinem Hirn, ne? In deiner Psyche als Zuschauer. Es ist halt eine Simulation. Es simuliert dir, irgendwie dabei zu sein. Das ist das, was Fernsehen oft so spannend macht, was Fernsehen quasi so, wenn man in etwas eintaucht, was Filme versuchen, quasi diese Immersion, ja? Wenn du einen Actionfilm anschaust, geht dein Adrenalin hoch, dein Muskeltonus geht hoch, du sitzt so on the edge of your seat und sowas, als ob du in so einer Actionszene drin wärst. Als ob du derjenige bist, der dann irgendwie mit dem Auto über die Brücke springt. Na, wenn du einen Horrorfilm anschaust, kommt die Angst, ja, der Schrecken ist da, du bist ganz angespannt, ist ebenfalls Adrenalin da. Und du als Zuschauer bist immer der überlebt. So als wenn du halt in der schlimmen Situation drin wärst, ne? Und es aber geschafft hast, sie zu überleben. Das ist dann die Erleichterung. Das ist das, warum Horrorfilme funktionieren. Bei manchen Leuten, bei anderen nicht. Bei Liebesfilmen, da schmachtest du mit, ne? Da weinst du mit und freust dich damit, wenn es zusammenführt und wieder zusammenkommt. Und jetzt ist die Frage, was ist es, was bei Sitcoms passiert? Ja? Wenn du eine Sitcom anschaust, wenn du Friends anschaust, was simuliert dir Friends?
Friends.
Es simuliert dir soziale Interaktion, es simuliert dir Freunde, ne? Wenn die da miteinander scherzen, wenn die Running Gags haben, die du verstehst mittlerweile. Wenn du quasi ihre Eigenheiten schon kennst, wenn du schon wissen wirst, was sie als nächstes sagen werden, wenn du den Witz schon kommen siehst, vor allem wenn du Rewatch, wenn du es dir nochmal anschaust, simuliert es irgendwie, dass du Teil eines Freundeskreises bist. Ja? Und deswegen ist Friends, wenn man über das Phänomen dieser Comfort Binge, das hast du schon mal gehört, dieses Wort, eine Kollegin von dir, so als Person des öffentlichen Lebens ist es doch gut, mit Namen genannt zu werden, ne? Deswegen nenne ich es jetzt einfach mal Dorothea Wagner vom SZ-Magazin. Hat einen ganzen Artikel drüber geschrieben, über den Comfort Binge, und natürlich hat sie über Friends geschrieben. Friends war ihr Beispiel für die Serie, die man anschaut, wenn es einem irgendwie vielleicht nicht so gut geht, wenn man gestresst ist, wenn man sich einfach irgendwie besser fühlen will. Die Serie, die sie schon, ich glaube, sie hat irgendwie von 35 Mal alle Folgen geredet ungefähr, die sie schon 100 Mal gesehen hat, und sie ist dann nicht die Einzige. Quasi sehr viele Leute, das weiß ich jetzt nicht, aber wenn du es runterrechnest einfach von den Zahlen, warum bezahlt Netflix für Friends so unfassbar viel, obwohl alle schon Friends kennen, ist, weil ich glaube, Friends ist die Comfort-Binge-Serie überhaupt. Ich glaube, es gibt nichts, was so häufig quasi wiederholt angeschaut und so im Hintergrund einfach irgendwie läuft, obwohl man schon so oft gesehen hat, wie Friends. Noch ein weiteres Indiz für dieses, warum Friends so das prototypische Comfort-Binge-Material ist, es gibt eine Zahl, die ist die quasi tatsächlich als Zahl, nicht nur mein Gefühl, nach 9-11.
Wow.
Nach 9-11 sind die Einschaltquoten für Friends, das war...
Never forget.
Francesco, halt an dich.
Entschuldigung.
Halt an dich. Sind die Einschaltquoten von Friends um 17% gestiegen. Ne? Von nichts anderem. Von Friends sind sie fucking gespiked. Sind in Höhe. Den Leuten ging es nicht gut. Sie wollten sich wohl fühlen. Ja, sie haben Friends eingeschaltet. Und das wird jetzt ein zweischneidiges Argument. Ich werde jetzt darüber reden, was quasi das Gute und Schlechte daran ist. Also wenn man Friends eben so betrachtet als das, was es sein soll, was es versucht zu tun, ist es unfassbar gut darin. Und zwar so gut, dass es immer wieder wiederholt werden kann. So gut, dass die Leute quasi es immer und immer wieder sich reinziehen, um sich besser zu fühlen. Und ich behaupte, sie fühlen sich besser, weil es ihnen eben das vorspielt, was, glaube ich, einer der urmenschlichsten positiven, so vom Belohnungssystem her aktivierenden, funktionierenden Dinge ist, so mittelfristig, die eben nicht nur ganz kurz einmal wirkt, sondern immer und immer wieder soziale Interaktion. Freunde zu haben, Teil eines Freundeskreises zu sein. Und das hat eben in den 90ern angefangen schon, dass Friends so eine wichtige Rolle gespielt hat. Und jetzt mache ich noch einen größeren Bogen, wieder jetzt sind wir wieder bei so gesellschaftspolitisch, dass ich glaube, dass nicht nur, das ist jetzt nicht nur Friends, sondern alle anderen Formen, wo man diese soziale Interaktion simulieren kann. Auch ein bisschen so einen Podcast hören, sowieso was jetzt, ja. Andere Serien an, YouTuber anschauen, Blogs, irgendwie Vlogs und sowas. All das, glaube ich, funktioniert deswegen so gut und hookt deswegen so, weil es diese Art von Belohnungssystem ansteuert und dir quasi ein gutes Gefühl gibt, weil du vermeintlich in sozialer Interaktion bist. Ja, was ich daran problematisch finde, ist, dass, glaube ich, dadurch, wenn etwas so leicht verfügbar ist, mit so wenig Aufwand, dann ist oft die Gefahr, dass etwas anderes ersetzt, was mittelfristig vielleicht besser wäre, was aber sehr viel aufwendiger ist. Mhm. Ich bin vor einer Woche am Chiemsee gewesen bei so einem alten Fischer, da stand in der Beschreibung drin, der Opa, der ist sonntags beim, wie nennt man das, wenn man Saufen und Karten spielen geht? In Bayern.
Schafkopf.
Nein, nicht Schafkopf, es hat irgend so einen Namen. Irgend so einen Sonntagsanstich oder so. Jedenfalls hatte der Typ einen Stammtisch.
Okay.
Und das Prinzip Stammtisch, denk mal drüber nach. Als wir jung waren, gab es noch sehr viele Stammtische. Mhm. Und wenn du ältere Menschen anschaust, sehr viele davon sind noch in Stammtischen unterwegs. Kennst du in unserem Alter noch Leute, die in Stammtischen unterwegs sind? Ich glaube, das ist zurückgegangen. Und ich sage jetzt wird der Bogen immer weiter und größer. Mhm. Ich sage, durch diese sehr kostenlose, sehr einfache und sehr risikofreie Möglichkeit, sich dieselbe Art von Belohnung zu holen, und zwar über die digitalen Friends, über all die anderen Arten und Weisen, dieselbe Belohnungssystem anzusteuern, ist die anstrengende und risikobehaftete Option tatsächlich, sich seinen Abend montagabends fest zu blocken mit Freunden, ja, wo man dann nicht immer weiß, wird der Witz so gut sein, werde ich gut behandelt werden, wird es vielleicht auch langweilig und Durststrecken geben, ist dann einfach im Kosten-Nutzen-Vergleich mit einfach Friends einschalten, 4 Stunden lang, kackt halt einfach ein bisschen ab.
Mhm.
Und das ist an sich keine Sache, die ich jetzt großartig gut finde, aber Testimony dazu, wie stark Friends ist, ist quasi das, was da passiert, von Friends, glaube ich, am besten gemacht wird. Also Friends ist so unter diesen Ersatzdrogen für soziale Interaktion, ist Friends der beste Shit. Friends ist das Opium. Ja? Nicht mal das Opium, es ist so 1984-mäßig das Soma. Ja? Weil es eben nicht, es macht nicht die Zähne kaputt, ja.
Literaturzitat.
Ja, es macht dich nicht irgendwie körperlich krank und kaputt. Es ist kostenlos, es ist immer da, wenn du es brauchst. Es funktioniert verlässlich jedes Mal. Und das ist quasi das, was ich glaube, was Friends groß macht. Ich glaube, Friends ist in dieser Kategorie Comfort Binge, in dieser Kategorie, ich schaue es und fühle mich wohl und fühle mich aufgehoben bei den digitalen Freunden. Ist Friends eben das Soma, ist Friends eben der krasseste, fein gecuttetste Shit.
Okay.
Lass zum Abschluss kommen. Okay. Wir haben noch angekündigt, dass du uns die Popular Vote...
Genau. Also ich habe eine Umfrage gemacht auf meinem Twitter-Account auf Sinas Befehl hin. Und
mein Vorschlag hin.
Vorschlag. Und es ist genau so. Genau, ich habe gefragt, wenn ihr euch für eine der beiden Serien entscheiden müsstet, welche wäre es? Und natürlich hat mich die Twitter-Crowd enttäuscht.
Nein.
20 Votes.
Nein.
Mit einem relativ sicheren Ergebnis. Friends 70%, die Simpsons 30%. Wo ich aber glaube, ich habe langsam so das Gefühl, auch wenn ich dich jetzt so gefragt habe, was deine Lieblingsfrage ist, dass ich vielleicht einfach, ich will es nicht sagen, dass ich meiner Zeit voraus war. Ja?
Aber da müsste sie ja jetzt sein,
die Zeit. Aber, wenn du
ihr damals voraus hast, dann müsste jetzt der Zeitpunkt sein, wo quasi alle sagen, ja stimmt, Simpsons war genial.
Nein, was ich meine ist, dass meine Verbindung zu den Simpsons vielleicht tiefgehender ist als deine, weil ich es früher und anders konsumiert habe. Also ich meine, wir haben ja beide große Geschwister. Haben deine Geschwister denn irgendwie die Simpsons geguckt?
Niemals.
Gut, das ist natürlich ein Unterschied. Bei meiner Familie haben alle die Simpsons geguckt. Sozusagen die Simpsons...
Weißt du, was meine Geschwister geschaut haben?
Friends.
Klar.
Mind blow.
Mind da blow. Ist die Erklärung.
Ja.
Da ist die Erklärung.
Und das macht natürlich, das ändert, glaube ich, nochmal viel, viel. Deswegen sozusagen fallen mir sofort 5 Folgen ein von früher, die ich toll finde und dir vielleicht nicht. Und die ganzen jungen Leute auf Twitter, ne, die sind wahrscheinlich eher so deine Rezeptionsgeneration. Also sozusagen, die haben halt auch keine großen Geschwister gehabt. Die haben halt auch Friends.
Man könnte argumentieren, dass die halt jetzt den Wiederholungen von Friends auf seinem Peak ausgesetzt sind. Die sehen Peak Friends immer noch, weil Friends immer nur einen Peak hatte. Und sehen halt, was sie jetzt von den Simpsons sehen, ist halt einfach nur noch eine Schande. Lassen wir es dabei, beide sind Giganten, ne?
Scheint so.
Und die Leute haben gesprochen, Friends
20. Die 20, das Volk.
Die 20.
Das Volk der 20 Menschen.
Das Volk der 20, der Rat der 20.
Der Rat der 20 hat gesprochen.
Francesco, nächste Folge, hast du schon eine Intuition, worüber wir sprechen?
Es gibt so viele.
Es gibt vieles, ne?
Wir müssen nochmal bereden.
Machen wir. Bis dahin, danke fürs Einschalten.
Ciao.
Ciao.